Hey Diggis, so geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Hey Diggis, so geht Lernen heute. Und natürlich bin ich dieses Mal nicht alleine, so wie in meinen Kurz- und Gut-Folgen alle 14 Tage, sondern bei mir im Studio ist mein lieber Kollege Gerd Mengel. Gerd, wie geht's dir heute so kurz vor den Olympischen Spielen? Bist du schon aufgeregt? Hast du die Sportschuhe schon zugeschnürt? Wie sieht's aus bei dir zu Hause?
Ich bin natürlich ein großer Verfolger der Olympischen Spiele, fahre aber jetzt zu diesen Olympischen Spielen in Urlaub, wo ich keinen Fernseher habe, um mal runterzukommen, wo ich auch kein Handy und kein Nichts mitnehme. Leichtathletik ist natürlich eine meiner Lieblingssportarten. Das begeistert mich, diese Atmosphäre, und ist natürlich, es ist auch so, man kann es eben, es ist auch für Laien eigentlich ganz gut nachzuvollziehen. Als Kind und noch als Jugendlicher habe ich auch Leichtathletik selber gemacht, auch mal 2 Semester erfolglos Sport studiert. Und natürlich, was mich natürlich interessiert, ist natürlich auch Basketball. Diesmal mit 2 deutschen Mannschaften, also die Frauen und die Männer haben sich qualifiziert. Die Männer standen natürlich im besonderen Fokus als Weltmeister, die dann auf die Golden Boys da aus Amerika, auf das Dream Team treffen. Die Frauen waren sind Sechste geworden, haben sich dann noch in einem Qualifikationsturnier qualifiziert. Das ist natürlich auch ein besonderer Moment. Das interessiert mich, das möchte ich sehen. Und da bin ich auch schon wieder zurück aus dem Urlaub, sodass ich dann die entscheidenden Spiele verfolgen kann. Olympia ist was ganz Besonderes. Und wenn man Olympiasieger wird oder Olympiasiegerin, das bleibt auch immer. Ich habe ja hier vor Ort Christian Schenk, der sagt das eben immer, man kann alles Mögliche daran teilnehmen, das wird auch Astrid Kummernuss uns sicherlich gleich erzählen. Ja, man kann Europameister werden, Weltmeister, Deutscher Meister, und das gibt's halt in relativ kurzen Abständen, aber Olympiasiegerin, Olympiasieger bleibt man immer, es hebt sich einfach daraus heraus. Was sind eigentlich deine ikonischen Momente bei Olympia? Hast du so Momente, wo du sagst, wow, da denke ich immer noch ganz besonders gerne zurück?
Ja, ist lustig, dass du das fragst. Kann ich jetzt dir gar nicht im Detail so benennen. Ich liebe aber die Olympiade selber auch als Zuschauerin. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich war früher, und ich bin es heute auch noch ein bisschen mal früher, gerade in meiner Grundschulzeit eine richtige Sportskanone. Und wir hatten immer Jugend trainiert für Olympia, diesen Wettbewerb. Und ich war eigentlich fest davon überzeugt, wenn ich da gut abschneide, dann komme ich zu Olympia. Aber das ist irgendwie nie passiert. Ja, das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht und ausgebremst. Und dann musste ich wohl den anderen Athletinnen im Fernseher den Vorrang geben. Das war ein bisschen schade für mich. Ich habe mich trotzdem weiter angestrengt. Aber nun gut, zu der Karriere hat es dann nicht ganz gereicht. Aber wie du sagst, die Olympiade alle 4 Jahre. Ich habe das immer mit meinem Papa zusammen im Fernsehen geguckt. Das war einfach auch so ein Familienevent, ein Highlight. Und die Leistungen, die da gezeigt wurden, und die Atmosphäre war immer was ganz Besonderes. Und von daher, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, freuen wir uns natürlich super doll, dass wir heute eine waschechte Olympiasiegerin bei uns im Podcast-Studio begrüßen dürfen. Astrid Kummernuss, sie hat Gold geholt in Atlanta im Kugelstoßen. Und ist eine ganz interessante, spannende Frau, die selber auch 2 Kinder hat, 1 auch noch im schulpflichtigen Alter. Und ich bin ganz gespannt, was sie uns erzählen kann in der Verbindung zwischen ihrem Sport, Mindset, Leistung und natürlich auch den Schülern und Schülerinnen in unserem Klassenzimmer. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir hören uns jetzt an, wie Astrid Kummernuss sich damals auf die Olympiade vorbereitet hat und was sie in diesem Jahr auch von unseren Athleten und Athletinnen erwartet.
Hey Diggis, so geht Lernen mit.
Astrid Kummernuss ist eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen. Die ehemalige deutsche Kugelstoßerin und Diskuswerferin begann ihre Karriere im Sportverein SC Neubrandenburg. Ihre größten Erfolge waren Goldmedaillen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1995, 97 und 99 sowie Gold bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta. Im Jahr 1997 wurde sie zur Sportlerin des Jahres gewählt. Mittlerweile ist sie bei ihrem früheren Verein, dem SC Neubrandenburg, als Geschäftsführerin und Trainerin tätig und führt als Geschäftsführerin die Sportdirekt Marketing GmbH. Herzlich willkommen, liebe Astrid.
Hallo.
Haben wir alles richtig gesagt? Wir haben sicherlich noch viele, viele deutsche Meistertitel, Europameistertitel, Juniorentitel vergessen.
Das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Entscheidenden sind immer die, wo Olympia dabei steht, und Weltmeisterschaften. Und die habt ihr ja gesagt. Und alles andere ist liest sich schön, aber ist eine wirklich lange Liste. Bin ich auch fürchterlich stolz drauf. Ich glaube, das Wesentliche war definitiv dabei.
Da kannst du auch super stolz drauf sein. Und für mich ist es auch total spannend. Ich bin ja Jahrgang 76. Das heißt, gerade so deine Zeit auch in Atlanta und so habe ich total mitgekriegt. Von daher ist es mir wirklich auch eine große Ehre, heute mit dir sprechen zu können. Und wir haben ja jetzt wieder die Olympischen Spiele, die vor der Tür stehen. Wir haben die super Digi mit dem Bezug schneller, höher, stärker, die Olympischen Spiele in der Antike. Also es ist ja eine ganz lange Tradition, auf die wir da auch zurückgucken. Und du als Athletin live vor Ort, du hast ja selber dran teilgenommen. Kannst du uns einen Einblick in die Gedankenwelt der Sportler und Sportlerinnen geben, jetzt so in etwa 14 Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris? Wie sieht's da in einem aus? Wie hoch ist der Stresspegel, die Aufregung? Wie geht's einem da?
Ja, im Prinzip müsst ihr euch das vorstellen. Man hat ja sehr, sehr lange sich auf diesen großen Wettkampf vorbereitet. Ne? Das heißt jetzt nicht, ich fange 4 Jahre vorher an, weil Olympische Spiele ja alle vier Jahre sind, sondern wir haben ja in jedem Jahr einen Saisonhöhepunkt, entweder eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Aber man weiß natürlich, jetzt ist es soweit, Olympische Spiele, man geht in den ganzen Zirkus, Nominierungen schaffen, Wettkämpfe gewinnen, sich durchsetzen, die gegen die nationale Konkurrenz. Und irgendwann weiß man, man ist dabei, man kriegt ja sein offizielles Okay. Und ich denke so mit jedem Tag, und so war es auch bei mir in Richtung Olympische Spiele, man weiß, an welchem Tag man dran ist, dann zählt man die Tage ab. Und man guckt natürlich, läuft das Training, passiert nichts, verletze ich mich nicht. Und das Adrenalin im Körper, die Aufregung, dieses teilweise auch mal Nächte unruhig schlafen, das wird natürlich von Tag zu Tag mehr. Und die Zeit rutscht immer weiter ran und man merkt natürlich um sich herum, jetzt geht das so langsam los, ne? Die Medien fragen an, man wird irgendwohin eingeladen, man wird offiziell verabschiedet und man bekommt seine Einkleidung für die Olympischen Spiele. Das sind ganz, ganz viele Bausteine, die sich zusammensetzen und die, ja, da passiert natürlich was im Körper und vor allem im Kopf.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Dann warst du auch noch eine Athletin, die im besonderen Fokus stand, also wo oft nachgefragt wurde, wo man von vornherein schon sagte, sie ist ein Medaillenfavorit. Ich weiß nicht jetzt, ob auf den Olympiasieg direkt, aber doch zumindest Medaillenfavoritin. Der Druck, der war ja da.
Definitiv. Also ich war ja 1995 Weltmeisterin mit 21,22 Meter und habe bis dahin ja auch viele, viele Wettkämpfe weiterhin gewonnen. Und es war ganz klar, ich will nicht sagen für ganz Deutschland, aber es stand für viele einfach fest, wenn Astrid Kumanus zu den Olympischen Spielen nach Atlanta fährt, dann hat die bitte schön mit einer Goldmedaille nach Hause zu kommen. So, und dieser Druck hat sich natürlich auch über die Wochen und Monate vorher von der Öffentlichkeit immer weiter erhöht. Das habe ich einfach gemerkt, weil jeder geht davon aus, wenn man da hinfährt, dann gewinnt man auch. Man merkt natürlich auch Trainingskollegen, der Trainer, die Familie, Freunde, Sponsoren auch zum Teil. Die gehen natürlich schon in die Richtung und sagen, ja, das muss alles funktionieren und erwarten dann auch im gewissen Sinne, dass das auch dann irgendwie passiert an dem Tag und man dann tatsächlich auch mit der Goldmedaille wieder nach Hause kommt. Also der Druck war, muss ich sagen, schon enorm und natürlich auch der persönliche Druck, den man sich gemacht hat. Man hat hart trainiert dafür, ich habe dafür hart trainiert, man hat Entbehrungen hingenommen, was ich persönlich jetzt nicht schlimm fand, weil das war mein Job, den ich gemacht habe. Am Ende wusste ich, es sind Olympische Spiele. Du hast die einmalige Möglichkeit, auch irgendwo so ein bisschen Geschichte mitzuschreiben. Also es gibt ja tolle Bücher und du wirst dann die Olympiasiegerin der 27. Olympischen Spiele sein. Und ja, diese Chance ist halt einmalig und die wollte ich natürlich nutzen.
Wie sieht das so kurz vorm Wettkampf aus? Ich beobachte das mit großer Begeisterung und habe auch eine ganz grandiose Leichtathletikkarriere hinter mir. Denn ich habe mal 2 Semester erfolglos Sport studiert. Ich habe damals noch in Neubrandenburg angefangen oder 1 Semester, ich weiß gar nicht. Da war dann noch eine pädagogische Hochschule, 91 habe ich da angefangen. Durfte dann auch bei einem Leichtathletik-Wettkampf, und das, jetzt hört es auf mit den Anekdoten, die Tasche von Sergej Bubka tragen.
Oh, also
ein Highlight in meinem Leben.
Glückwunsch. Ja.
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Nein. Es sollte damals in Neubrandenburg ein großes Leichtathletik-Turnier etabliert werden. Langes her. Ich beobachte natürlich mit großer Faszination die Athletinnen und Athleten bei den Wettkämpfen. Jetzt bei der Europameisterschaft konnte man das wieder beobachten. Die gehen doch alle sehr unterschiedlich um. Nehmen wir mal diesen italienischen Hochspringer, der total extrovertiert ist. Dann haben wir Werferinnen und Werfer, die total, die überhaupt, glaube ich, alles vergessen um sich herum. Wie hast du das erlebt? Was geht da in einem vor? Das interessiert uns.
Also das erste Mal grundsätzlich ist das richtig, ne? Weil jeder Sportler ist natürlich ein anderer Mensch, eine andere Persönlichkeit und hat auch eine andere Art, sich zu fokussieren. Und es gibt tatsächlich eben welche, die wirklich komplett in sich gekehrt sind, die wie so ein Tunnelblick, ja, nur mit sich selbst sind. Und ich war eine Athletin, ich brauchte das eigentlich von draußen. Also ich musste einfach auch das Gefühl haben, hey, wenn ich im Ring stehe, dann gucken da auch tatsächlich welche hin. Also einfach nur so für mich machen, das fand ich nicht so wirklich cool, sondern für mich war diese Erwartungshaltung und auch dieser Druck und dieses Anfeuern vor den Zuschauern, das hat mich unwahrscheinlich gepusht. Und das war für mich wie so ein Elixier auch, was ich für den Wettkampf brauchte. Wenn ich das nicht hatte und wenn ich gemerkt habe, hier interessiert sich keiner für mich, dann war es eher schwierig. Und demzufolge habe ich das auch immer für mich so als Energiereserve mitgenommen.
Das finde ich ganz spannend, weil du hast jetzt schon viel über den Druck gesprochen, natürlich der Leistungsdruck, der auf dir gelastet hat. Das ist ja bei Sportlern so. Wir können das aber auch teilweise übertragen ins Klassenzimmer, denn auf unseren Schülern und Schülerinnen lastet ja auch häufig Leistungsdruck, die Erwartungshaltung. Sie müssen performen, sie wollen gute Noten erreichen. Das ist ja auch immer so die Frage, wie können wir unsere Schüler, Schülerinnen dabei unterstützen, gut damit umzugehen? Und da hätte ich doch als Expertin im Umgang mit Leistungsdruck zwei Fragen an dich, liebe Astrid. Nämlich zum einen, wie bewertest du Leistungsdruck eigentlich? Also ist es für dich etwas Positives oder Negatives? Und welche Tipps hast du vielleicht, um gut mit Druck umgehen zu können?
Es ist immer ein bisschen eine Gratwanderung, ne? Und auch gerade, ich habe ja auch zwei Kinder. Der eine ist schon raus aus der Schule, die andere ist an der 7. Klasse im Gymnasium. Und man merkt natürlich schon, so das Anspruchsniveau steigt auch irgendwo. Ich finde persönlich, also der Druck, den man sich auferlegt und auch der Wille, dass man ein gutes Ergebnis irgendwo erreichen will, der muss immer von sich auskommen. Also es hat für mich überhaupt nichts gebracht, wenn ein Trainer hinter mir gestanden hat und gesagt hat, du musst jetzt aber, das brauchte ich nicht und das wollte ich auch nicht, weil ich wollte mich alleine finden. Entscheidend war für mich die Basis, damit ich im entsprechenden Moment auch abliefern kann, ist einfach die Vorbereitung. Also das heißt gutes Training, langfristig gutes Training, und es nützt mir überhaupt gar nichts, wenn ich in den Wettkampf gehe oder ein Schüler in die Klausur und sagt, jetzt in dem Moment möchte ich natürlich die Beste sein, das wollen alle sein. Aber das Entscheidende ist, was davor passiert, also die Wochen und Monate oder Tage vorher, wie kontinuierlich bereite ich mich auf einen Wettkampf, auf ein Meeting vor, mit allen Abzweigungen, die man hat, mit kommt Verletzungen vielleicht mal dazu, dann läuft's mal wieder richtig gut, da muss ich plötzlich irgendwo zwei Tage hin und kann überhaupt nicht trainieren, und im schlimmsten Fall regnet das beim Wettkampf wie verrückt und ich kann überhaupt nicht meine Leistung abrufen. Aber das Entscheidende war immer eine gute Planung, also nicht einfach, ich fange jetzt heute mal an, richtig zu intensiv zu trainieren, sondern wirklich mich ja ganz kontinuierlich auf diesen Wettkampf vorzubereiten, mit stetigen Wiederholungen, weil das ist am Ende so, ein Sport hat dann irgendwann einen Automatismus und den kann ich dann in Stresssituationen abrufen. Und meine Prämisse war immer, ich musste so gut im Training sein, dass selbst wenn irgendwas anderes beim Wettkampf drumherum passiert, kann ich trotzdem meine Leistung abrufen und bin immer noch die Beste.
Vor kurzem hast du eine Keynote gehalten vor den Schulleiterinnen und Schulleitern, und da hast du uns ja auch ein Video gezeigt aus deiner Trainingszeit, und da ist mir eine Zahl in Erinnerung geblieben. Aber bitte sag sie selbst. Wie oft hast du in so Vorbereitung auf einen Wettkampf die Kugel bewegen müssen? Damit die Leute mal eine Vorstellung haben, wie oft sowas passiert. Wir reden hier nicht im dreistelligen Bereich.
Wenn wir, ich will es mal nicht so schlimm machen, dann macht am Ende keiner mehr Sport. Aber ich sag mal, in so einem olympischen Vorbereitungsjahr, das sind auch die höchsten Intensitäten, die man dann, oder die ich dann auch gefahren bin im Training. Da sind wir dann, ich sag mal, zwischen 6.000 bis 8.000 Kugelstöße im Jahr habe ich dann in der Vorbereitung gemacht. Dazu kommen die ganz, ganz vielen Kilo, Tonnen, die man im Krafttraining bewegen muss. Viele Sprints, viel Athletik, die ich natürlich auch trainiert habe. Also ich habe ja sehr von meiner Athletik auch profitiert. Ich habe viele verrückte Sprünge auch gemacht, was andere Athleten nicht trainiert haben. Also ich bin auch Wege gegangen, die man vielleicht, ja, die andere Werferin nicht gegangen sind, weil ich gesagt habe, also nur einfach Kugelstoßen und Krafttraining ist mir zu langweilig, sondern ich habe versucht, überall immer so ein bisschen was rauszukitzeln.
Finde ich ganz interessant, wie du das erzählst, und ich würde gerne nochmal einen genaueren Blick auf dieses Kugelstoßen werfen. Wir haben ja auch diese wunderbare Digi-Volumenformel der Kugel. Das ist ja auch so ein ganz spannendes Thema, was man genau auch mit dir oder mit einer Sportart super gut aufbereiten kann. Mich würde einfach mal als Laie interessieren, ist das immer das gleiche Gewicht? Hat diese Kugel immer den gleichen Umfang, Durchmesser? Gibt es einen Unterschied zwischen Trainingskugeln und Wettkampfkugeln? Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen?
Ja, jetzt ist die Frage, wie viel Zeit wir haben. Ja, haben wir schnell Durchlauf. Also die Wettkampfkugel bei den Frauen wiegt 4 Kilo. Die muss auch tatsächlich 4 Kilo wiegen. Die wird Olympischen Spiele, da werden die Kugeln gestellt. Die werden vorher vermessen, verwogen, kontrolliert. Es wird geschaut, wenn man sie auf der Stelle dreht, dass der Mittelpunkt auch tatsächlich in der Mitte ist und sich nicht irgendwo hin bewegt, dass keine Einschläge irgendwo drin sind. Die gibt's auch in vielen schicken verschiedenen Farben. Ja, wir haben verschiedene Durchmesser von 109 bis 111 Millimeter für die Frau, weil Frauen halt auch verschiedene Handgrößen haben. Also die Möglichkeit hat man auch, sich das entsprechend auszusuchen. Und als Athletin hatte ich natürlich auch meine Lieblingskugel, die ich dann, wenn es kein internationaler Wettkampf war, auch immer benutzt habe. Auf die habe ich ja wie ein Goldjuwel aufgepasst. Die war auch immer im Handgepäck. Damals durfte man das immer. Und die habe ich tatsächlich auch, weil die natürlich über die Jahre auch so ein paar kleine Kratzer da irgendwo so hatte, die habe ich tatsächlich dann auch, also mit verbundenen Augen wusste ich, das ist meine und das ist nicht meine. Also dieses Gefühl hat man einfach, wenn man die, mag sich komisch anhören, aber wenn man die Kugel an den Hals legt, wie sie sich da reinlegt, das ist einfach, über die vielen 100.000 Stöße, die man dann in seiner sportlichen Laufbahn gemacht hat, hat man schon eine sehr, sehr, sehr persönliche Beziehung zu seiner Kugel gefunden, ja.
Das ist ja lustig. Also du sagst, habe ich das richtig verstanden, du konntest bei den nationalen Wettkämpfen deine private Kugel mitnehmen, sag ich mal. Und bei größeren Wettkämpfen war es dann eine offizielle Kugel. Ist das heute auch noch so? Und verrätst du uns noch mal kurz, wie viel Gewicht so eine Kugel im Training dann hat im Vergleich zu den 4 Kilogramm?
Also internationale große Meisterschaften werden die immer vom Veranstalter gestellt. Da gibt es keine eigenen Geräte und alle nationalen Wettkämpfe, Meetings oder dergleichen kann man sein eigenes Gerät mitnehmen. Das wird dann vorher eben, wie gesagt, kontrolliert und gecheckt. Und ich habe natürlich im Training nicht nur mit 4 Kilo Kugeln mit dem Wettkampfgerät gestoßen, sondern ich habe zum Teil leichte Geräte genommen. Also leicht heißt 3 Kilo, um einfach noch mehr Schnellkraft, Explosivität, Schulter und Arm zu trainieren. Ich habe aber auch genauso gut mit einer Männerkugel trainiert. Also man muss wissen, die Männerkugel wiegt 7,25 Kilo.
Ui.
Und auch mit der habe ich trainiert, um einfach eine spezielle Kraft noch mehr im Schulter, Arm, Handgelenk, Fingern zu entwickeln. Und selbst diese Männerkugel habe ich über 15 Meter gestoßen.
Soweit konnte ich gerade mal bei den Bundesjugendspielen hier diesen 30-Gramm-Ball werfen, glaube ich.
Ja. Also einfach dieses Variable, ne, dass man nicht nur Wettkampfgerät, sondern tatsächlich eben 3 Kilo, 7 Kilo, 6, 5 Kilo habe ich alles gemacht.
Bleiben wir mal dabei, dass es ja ganz unterschiedliche Typen von Kugelstoßern und Kugelstoßern gibt. Und ich sag mal, du bist damals aus dem Profil vielleicht ein bisschen rausgefallen, aber es gibt ja Kugelstoßerinnen und Kugelstoßer, die durch ein großes Volumen, durch viel Körpermasse, da Kraft entwickeln und stoßen. Du hast das über die Athletik gemacht. Das ist beim Gewichtheben ähnlich. Es gibt einfach verschiedene Typen. Ist das so mal an dich auch herangetragen worden, sag mal, hier, wenn du jetzt nochmal 20 Kilo raufpackst und wir ändern die Technik, das wäre doch vielleicht für dich auch noch eine Möglichkeit. Oder stand sowas auch nicht im Raum? Man probiert ja viel als Athlet. Du bist ja sehr athletisch gewesen.
War ich und habe ich auch tatsächlich.
Immer noch.
Ja, immer noch. Gut, danke. Aber ich bin ja zu DDR-Zeiten auch groß geworden in dem Sportsystem. Und da wurde natürlich großes Augenmerk auch auf diese Athletik gelegt. Also ich habe als Mehrkämpferin sogar angefangen. Konnte sprinten, ich konnte springen, ich konnte hervorragend Fußball spielen und also war da wirklich sehr, sehr vielseitig und ich habe ja auch Diskus geworfen über 66 Metern. Die Frage ist interessant, ob man mit mehr Gewicht am Ende oder mehr Körpergewicht am Ende dann auch die Kugel weiter stößt. Aber ich hatte so mein Paradegewicht, was man natürlich als Frau nicht nennt. Aber ich habe mich damit wohlgefühlt und für mich war einfach über diese Athletik wusste ich, dass ich entsprechend dass die Technik auch so umsetzen kann, dass die Kugel dann auch wirklich weit fliegt. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wir haben ja einen Ring, der ist 2,13 Meter im Durchmesser und da muss man Man hat nicht wirklich viel Zeit, um eine Kugel zu beschleunigen. Also wir reden hier von Millisekunden. Und das dann so umzusetzen, dass die Kugel dann noch 21 Meter fliegt, da hätte mir, glaube ich, ein größeres Körpergewicht nicht wirklich geholfen. Das darf man, glaube ich, auch sagen. Ich wollte mir auch einfach im Spiegel anschauen können. Also das war mir auch wichtig, wenn ich in Zivilklamotten durch die Stadt gelaufen bin, dass das auch alles irgendwie noch ein bisschen sportlich aussah.
Und man ist ja auch ein offenes Geheimnis. Ja, damals war die Veränderung aus der DDR in diese Bundesrepublik, dass natürlich Marketing, Vermarktung, Sponsoring, was heute dein Business ist, das ging richtig los. Wir hatten im Vorgespräch schon mal über den Sternartikel gesprochen, wo die Sportsaal das erste Mal in Bronzefarbe angemalt wurden und ähnliches, dass Vermarktung ja auch eine große Rolle gespielt hat.
Richtig. Und man konnte sich nicht vorstellen, dass eine Kugelstoßerin Sportlerin des Jahres in Deutschland wird. Das gab es ja bis dato gar nicht. Und das war für mich auch so ein Zeichen, wo ich sage, hey, du bist hier wirklich auf einem absolut richtigen Weg, ohne dass ich mich verstellt habe, sondern ich war ja, wie ich war. Ich war athletisch und ich habe natürlich letztendlich auch einfach abgeliefert, ne? Mit 3 Weltmeistertiteln, Olympiasieg in Sydney, Olympische Spiele noch eine Bronzemedaille gemacht. Also gut aussehen ist das eine, aber am Ende die sportliche Leistung ist das, um was es geht. So, und dem habe ich natürlich allem untergeordnet. Und natürlich wusste ich auch, wenn ich irgendwann die Saison zu Ende war und das Krafttraining wieder ging runter und man hat auch mal 2-3 Wochen gar keine Turnschuhe in der Hand gehabt, dann hat man auch gesehen, das Gewicht ging runter, Muskulatur ging wieder zurück und deswegen war ich völlig fein mit mir.
Ich habe noch eine Frage. Natürlich, obwohl heute auch einige Leichtathletinnen oder Leichtathleten gibt, wo das Bild und das Influencing eine größere Rolle spielt als das Training und die Leistung dann im Stadion. Aber eine letzte Frage noch. Es gibt ja eine große Veränderung im Kugelstoßen oder der Trend geht ja eindeutig jetzt hin zur Drehstoßtechnik. Das gab es schon auch schon mal in den 80er und 90er Jahren. Ich glaube, Randy Barnes war ein Männerkugelstoßer, der sowas schon gemacht hat. Aber es war immer die Außen, aber dann immer... Das waren immer die Paradiesvögel, die mit solchen Sachen angetreten sind. Du hast das ja auch mal probiert.
Genau, also die Männer waren ja immer Vorreiter. Wir Frauen waren da so ein bisschen vorsichtiger. Und mein damaliger Trainer hat gesagt, Mensch Astrid, du kannst ja Diskus werfen. Warum wollen wir nicht mal Drehstoßtechnik probieren? Weil, und jetzt sind wir dann in der Physik, weil einfach der Beschleunigungsweg ein größerer ist und die Geschwindigkeit der Kugel eine größere ist. Und das haben wir tatsächlich dann auch einen halben Winter mal probiert. Ich habe einen Wettkampf damit gemacht, habe 20 Meter 03 auf Anhieb gestoßen. Ja, weil mir einfach die Konstanz fehlte, um im Wettkampf auch jedes Mal entsprechend gut zu performen, habe ich letztendlich dann gesagt, nee, lass uns mal bei dem bleiben, wo ich sicher bin und wo ich auch weiß, welche Zubringerleistung ich erbringen muss. Und die Drehstoßtechnik war damals für Frauen absolutes Neuland. Also man konnte auch niemanden fragen so wirklich. Da wir ja im Sport jedes Jahr einen internationalen Höhepunkt haben, hätte ich jetzt, glaube ich, schwerlich sagen können, ich probiere jetzt mal 3 Jahre so ein bisschen Drehstoß und dann gucken wir mal, wie es läuft. Ich habe mit dem Sport natürlich auch Geld verdient und das Risiko wollte ich einfach nicht eingehen damals.
Gerd, jetzt hast du deine Antwort als fast angehender Sportlehrer noch im Detail in der Technik bekommen, ja?
Gescheiterter Student.
Gescheiterter, aber jetzt nochmal zu Hause schön nachüben, ob es dann so besser geklappt hätte vielleicht für dich an der Stelle.
Ich hatte eine Kugel zu Hause.
Ja, du, ich bin mir sicher, dann machen wir das nächste Mal ein schönes Reel und gucken mal, wie das so klappt. Gut, mit dir. Okay. Das machen wir, liefern wir gerne noch nach. Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt mit dem Leistungsdruck eingehen und natürlich auch den Wettbewerb, weil darüber reden wir bei den Olympischen Spielen. Das ist ein Teil deiner Sportlerkarriere natürlich. Leistung, Wettbewerb, Anspruch, Förderung, das sind ja teilweise so ein paar Begriffe, die heutzutage in der Schule etwas ambivalent gesehen werden. Ja, also wenn ich jetzt auch mal denke Richtung Bundesjugendspiele, da soll dieser Leistungsgedanke, Wettkampfprinzip eigentlich abgeschafft werden oder ist es schon in Teilen? Jeder macht einfach so gut, wie er kann und kriegt am Ende eine Urkunde. Wie beurteilst du denn diese Entwicklung?
Ich finde es schade, muss ich ehrlich sagen. Leistungsdruck, muss nicht negativ behaftet sein, sondern war für mich motivierend, inspirierend und hat auch in mir immer was ausgelöst. Ne? Ein Adrenalinspiegel, der nach oben geht, eine Aufregung, eine Nervosität. Und natürlich gehört es dazu, dass man auch mal verliert. Also ich hab tolle Wettkämpfe gehabt in meiner Karriere. Ich habe auch ganz grausige Wettkämpfe gehabt, wo ich in der Qualifikation rausgeflogen bin, mich 2 Tage in meinem Zimmer oder meinem Haus oder Wohnung eingeschlossen habe und nicht mehr vor die Tür treten wollte, weil ich dachte, ganz Neubrandenburg, meine Heimatstadt, lacht über mich. Ist alles Quatsch. Es gehört einfach dazu und das lässt einen ja natürlich nur reifen und stärker werden am Ende irgendwo. Ich finde, ob das ein Rollerrennen ist in der Kita oder ob es nachher im Schulsport ist, weil man sich miteinander misst, finde ich das überhaupt nicht schlimm und das gehört im Leben dazu. Weil es gibt Gewinner und es gibt Verlierer und es gibt gute Tage und schlechte Tage. Und das sind Erfahrungen, die prägen einen Menschen und die prägen vor allem auch Kinder. Und deshalb sollte man schleunigst von diesem Weg, den man jetzt gerade gehen will, weggehen. Dann nimmt überhaupt gar keiner einen Schaden von, sondern es macht uns eigentlich innerlich nur stärker.
Nee, ist so eine Sache, die Alexander Zverev mir gesagt hat. Wir kommen ja mit einer Sonder, also die ist ja schon gelaufen dann, wenn das hier versendet wird. Und der hat ja das auch gesagt. Rückschläge gehören mit dazu. Sie machen uns stärker. Wir brauchen sogar diese Erfahrung des Rückschlags, um uns weiterzuentwickeln.
Richtig. Weil ich glaube, die Annahme zu haben, dass man, wenn man ein Jahr erfolgreich wird, dass man das, selbst wenn man das Gleiche trainiert, dass es im nächsten Jahr genauso läuft, absoluter Trugschluss. Es geht immer wieder von vorne los. Ich muss mich immer wieder neu vorbereiten. Es ist keine Saison ist wie die andere. Und es ist einfach enorm wichtig, weil man sich dann auch mal in Frage stellt und überlegt, hey, hätte ich vielleicht ein bisschen was anders machen können in der Vorbereitung? Oder hätte ich einfach auch mal was weglassen können? Oder hätte ich vielleicht da noch ein bisschen mehr machen können? Oder bin ich nicht gut eingestellt in den Wettkampf reingegangen? Was ist passiert? Was hat mich heute nicht so die Leistung abrufen lassen, wie ich es gerne gehabt hätte. Und das muss einfach sein.
Das ist ja auch etwas, was du da ansprichst, was in den Bereich Mindset geht. Also so die geistige Einstellung, die geistige Haltung, die man mitbringt, die man auch entwickelt im Laufe der Zeit, auch durch Rückschläge natürlich, wie die entstehen und wie sie einen auch weiterbringen, vielleicht in der persönlichen Entwicklung. Und ich habe in dem Zusammenhang einen ganz spannenden Satz von dir gelesen. Du hast mal gesagt, Astrid, der größte Muskel eines Sportlers ist der Wille. Kannst du uns den Satz mal ein bisschen erklären, weil ich den gerade auch in Bezug auf den Umgang mit unseren Kindern und Jugendlichen sehr interessant finde, ihnen einfach zu vermitteln, was können wir denn mit unserem Willen und der Art zu denken eigentlich alles erreichen?
Ja, das ist so, wie ich meiner 13-jährigen Tochter, die ja gerade mitten in der Pubertät ist, auch immer wieder erkläre. Ich sage, Hanna, so ein bisschen anstrengend ist okay, aber wenn du ein gutes Ergebnis haben willst, dann reicht das eben nicht nur ein bisschen. Also dann, bei ihr ist es jetzt die Schule, es ist ja nicht der Sport. Du musst dich einfach langfristig, vor allem kontinuierlich, musst du dich bemühen, auch ein gutes Ergebnis abzuholen. Das geht nicht nur, wenn man einfach mal sagt, heute ja und 5 Tage nicht. Das wird nicht funktionieren. Also das muss eine Konstanz sein. Man kann immer mal einen schlechten Tag haben, ist alles okay. Und beim Sportler ist es natürlich so, der Wille versetzt Berge, das ist ja auch so ein Spruch. Der hat aber ganz viel Wahrheit, weil im Wettkampf gehen Athleten rein, die sind alle gut vorbereitet, die haben alle tolle Trainer, die haben tolle Physiotherapeuten, die haben ein tolles Team um sich rum. Aber entscheidend ist letztendlich das, was im Wettkampf passiert, dass man über sich nochmal hinauswächst, dass man dieses Adrenalin, die Emotionen, ja, das, was im Stadion läuft, das muss man für sich nehmen und dann muss man sich noch einen Tick mehr anstrengen als alle anderen und manchmal reicht es nicht, aber ganz oft wird man belohnt dafür.
Was können wir für die Schule ganz konkret aus dem Sportbereich in den schulischen Bereich mitnehmen?
Konstanz ist wichtig. Also auch Beharrlichkeit und nicht sagen, wie ja, ich mach's ja, ich trainiere es ja auch mit meinen Athleten so. Wenn ich eine Sache anfange, dann kann ich nicht, weil es mal nicht funktioniert, gleich alles über Bord werfen, sondern wirklich auch mal beharrlich an einer Sache bis zum Ende auch wirklich mal dranbleiben. Nicht aufgeben, wieder ablenken lassen und ich sag mal, dann wird auch tatsächlich der Fleißige und der Kontinuierliche, der wird belohnt. So, und es gehört einfach dazu, auch Kopftraining ist ja harte Arbeit. Also ne, man setzt sich ja nicht vor das Schulbuch und dann guckt man einmal rauf und dann hat man es alles irgendwo intus, sondern man muss sich damit beschäftigen und man kann sich zum Teil, auch wenn man keine Lust hat und das Thema einem auch nicht gefällt, genauso wie ich im Training auch Übungen hatte, die mochte ich einfach nicht gerne. Aber die gehörten halt dazu, um am Ende ein rundes Ergebnis zu haben. Und so muss man das auch, denke ich, in der Schule machen und dann muss man sich da einfach auch mal durchbeißen. Nicht immer gleich sagen, oh nee, ich will nicht, sondern einfach auch mal durchbeißen und sich Verbündete suchen, Kumpels, Schulkameraden, was auch immer, Freundin, wo man dann gemeinsam durchgeht. Also so ganz alleine ist dann eher schwierig. Und ich sag mal, dann kriegt man auch so ein Gemeinschaftsgefühl irgendwo, wo man dann auf sich eine Klausur oder was auch immer hinzuarbeiten kann. Und eins kann ich sagen, wenn man dann gewonnen hat oder wenn man eine gute Klausur geschrieben hat, das Feiern danach macht dann viel, viel mehr Spaß, als wenn man es ganz alleine gemacht hat.
Ja. Super, ganz tolle Impulse auch noch für unsere Klassenzimmer und das Mindset, was wir unseren Schülern und Schülerinnen weitergeben können, Astrid Kumanus. Danke dir dafür. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Jetzt stehen die Olympischen Sommerspiele nun wirklich direkt vor der Tür. 26. Juli geht's los. Wie beurteilst du denn die Chancen für unsere deutschen Athletinnen und Athleten? Wie sind wir denn so aufgestellt? Womit dürfen wir denn medaillenmäßig so rechnen? Was ist da so ein bisschen deine Prognose?
Ja, ich kann jetzt also in der Tiefe natürlich nur für Leichtathletik sprechen, weil ich glaube, wir haben ja ganz viele Sportarten, wo wir auch, glaube ich, einige Medaillen sammeln werden. Das haben wir früher auch gemacht, das werden wir auch jetzt machen. Es gibt neue Sportarten, da freue ich mich auch, dass ich die sehen kann. Wir werden in der Leichtathletik, auch wenn wir immer so ein bisschen zerredet werden momentan, ich glaube, wir werden gar nicht so schlecht sein. Ne? Wir haben mit Malaika Mihambo, eine Weitspringerin, ist ja gerade Europameisterin geworden mit 7,22 Meter. Ich glaube, die wird ganz, ganz große Rolle spielen. Wir haben Julian Weber im Speer. Wir haben Leo Neubauer im Zehnkampf. Da bin ich total gespannt, was der mit dieser Drucksituation dann zu den Olympischen Spielen abliefern wird. Cesar Krause im Hindernislauf, vielleicht noch ein Hochspringer, vielleicht auch eine Staffel, die durchkommt. Also am Ende bin überzeugt, wir werden einige Medaillen machen, vielleicht gar nicht so viele. Aber ich freue mich drauf. Also ich habe extra Urlaub genommen in der Zeit, weil ich ganz viel gucken möchte auch. Nicht nur Leichtathletik, sondern auch andere Sportarten. Und ich habe da so viel Spaß dran. Und der Tag richtet sich danach aus, ich muss das so sagen. Und zu Hause ist immer Ausnahmezustand. Ne? Also die Familie sagt immer, oh, jetzt geht's wieder los. Mama sitzt nur vorm Fernseher. Und dann habe ich wirklich Fernseher, Bildschirm, Handy, alles ist an, weil ich nichts verpassen möchte. Ich freue mich, ich brenne darauf und es kann jetzt endlich losgehen.
Ja, genau, dem schließen wir uns an. Eine echte Vollblutsportlerin Astrid Kumanus.
Richtig, ja.
Vielen Dank, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast. Und jetzt drücken wir gemeinsam die Daumen für unsere deutschen Sportler und Sportlerinnen. Lieben Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Genau. Dankeschön.
Nachgedacht.
Wow. Also Gerd, ich sag dir ganz ehrlich, Kugelstoßen, Diskuswerfen waren jetzt für mich nie so Disziplinen, die so im Fokus standen. Obwohl, wie ich schon im Gespräch gesagt habe, ich habe Astrid Kumanus sehr bewundert. Aber ich muss auch sagen, nochmal besser zu verstehen, wie viel Disziplin und geistige Stärke dahinter steckt und immer wieder diese Routinen wiederholen und dem Sport auch so viel unterzuordnen, das hat mich schon wirklich beeindruckt. Wie ging es dir jetzt mit ihrem Gespräch?
Na, ich habe sie ja schon im Januar erlebt auf der Schulleitertagung. Da hat sie einen Vortrag, eine Keynote gehalten. Und da haben wir noch ein Video gesehen, wo die Trainingsabläufe gezeigt wurden. Und da wurden die Bilder, die Sequenzen übereinandergelegt. Total interessant. Mhm. Und wie sich sozusagen die Abläufe verändern, das sind immer nur minimal. Also du musst dir vorstellen, du legst ein Bild übereinander und ja. Dann wird der nächste Film drüber gelegt. Und dann kannst du genau sehen, wie verändert sich zum Beispiel die Technik? Oder es sind kleine, minimale Veränderungen in der Stoßtechnik oder in dem Winkel, wie sie die Kugel dann stößt. Mhm. Super interessant und dann auch die Zahlen, ne? 8000 Kugelstöße, bevor sie zur Olympia fährt. Also diese hohe Intensität des Trainings, der Arbeit. Sie hat es ja uns im Gespräch auch gerade erzählt, sie hat eben mit sehr leichten Kugeln, also mit Jugendkugeln gestoßen. Aber eben auch mit Männerkugeln. Das hat sie jetzt hier nicht ganz so ausgeweitet, aber das hat sie damals in dem Vortrag erzählt, um sich nochmal zu verbessern, um nochmal Kraft zu bekommen, eben die Männerkugel dort ja auf 15 Meter gestoßen. Ja, das schafft mancher Jugendathlet nicht oder mancher Männerathlet nicht. Oder ja. Wenn wir die Zehnkämpfer nehmen, wenn da einer 15 Meter stößt, der wäre zufrieden. Und sie hat natürlich auch das Zeug gehabt, das hätte sie, glaube ich, auch in Neubrandenburg machen können, das hat sie uns ja im Gespräch gesagt, sie hätte natürlich auch Siebenkämpferin werden können. Ne?
Absolut.
Und dann eben viel über die athletischen Sportarten machen können, aber sie ist schon eine herausragende Athletin und, da sind wir auch im Gespräch nicht drauf eingegangen, auch eine Athletin, die wichtig war in dieser Zeit, wo Deutschland aufeinander zugekommen ist. Also eine Sportlerin, die in sowieso im Osten eine hohe Anerkennung hatte, dann aber auch im Westen.
Ja.
Und eben für dieses neue, das, ja, das auch eigentlich das spannende Deutschland der End-90er und der Nullerjahre stand, wo vieles doch auf einem guten Weg war.
Ja, und vor allen Dingen so diese Identifikationsfigur für, ich sag jetzt mal simpel betrachtet, für beide Seiten, ne? Sowohl der Osten als auch der Westen konnte sich in ihr wiederfinden. Sie war einfach auch damals schon eine sehr charismatische und sympathische Frau. Und das ist sie ja heute auch geblieben, total offen. Und auch als Mutter von zwei Kindern, wie sie da erzählt, fand ich auch sehr niedlich und persönlich. Und denk mir jetzt so, wenn sie die Impulse, die sie gegeben hat, auch von den Wiederholungen und der Konstanz, guck mal, wenn wir es schaffen würden, das ins Klassenzimmer zu übertragen und meine Englischschüler, Schülerinnen würden so oft die Vokabeln wiederholen, dann wäre ich ja glücklich. Das wäre doch großartig, weil durch die Art der Wiederholung haben wir das Training und dann würde das alles richtig gut im Unterricht funktionieren. Was würdest du dir denn von ihr in dein Klassenzimmer holen?
Ja, das stimmt, da ist schon was dran. Also Konstanz, aber auf ein Ziel hin. Also das ist ja Lernen, ich brauche ein Ziel, muss intrinsisch motiviert sein. Sie wusste ja, wofür sie trainiert, für Meisterschaften, für Meetings. Klar, sie hat jetzt auch Geld damit verdient, hat sie ja auch offen gesagt. Musste sie auch,
na klar,
um diesen Sport zu finanzieren. Das ist, glaube ich, beides, die hohe Intensität, Wiederholung, aber eben dann auch in diesem Moment, um dann die Leistung zu bringen, um das zu zeigen. Das ist beides. Und sie hat ja auch gesagt, im Team, also sie hat gesagt, man ist alleine unterwegs, aber das Lernen und die Unterstützung, das auch mit anderen zu teilen, um dann hinter den Erfolg auch gemeinsam zu teilen. Mhm. Das war auch nochmal ein wichtiger Punkt. Übrigens, wenn du dich erinnerst an unserem Gespräch mit Thomas Reis, der hat Ähnliches gesagt.
Ja.
Also der hat, also aus der Trainerperspektive hat sie ja auch, wir haben jetzt nicht über Claudine Vita gesprochen, eine der besten deutschen Leichtathletinnen, der besten deutschen Diskuswerferin. Wir wissen es noch nicht genau, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, steht die Nominierung noch aus, ob sie an Olympia teilnimmt. Sie war letztes Jahr sehr erfolgreich bei den Europameisterschaften. Dann eben diese Erfolge gemeinsam voranzubringen und zu unterstützen. Das macht sie ja jetzt als Coach, als Geschäftsführerin des SC Neubrandenburg, eines der besten Leichtathletikclubs in Deutschland.
Wir haben ja heute zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Digis im Fokus gehabt, aber dann auch wieder so spannend, die in einer Person, in der Astrid Kumanus, zu verbinden. Denn wir haben ja explizit geguckt auf schneller, höher, stärker, die Olympischen Spiele in der Antike und auch die Volumenformel der Kugel. Also für mich gerade das letztere ja ein Thema, was mich als Schülerin jetzt erstmal nicht so angesprochen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Was aber auch eigentlich ganz viele spannende Aspekte beinhaltet. Gerade wenn man das so in den Unterricht einbetten kann, Innerunterrichts- und Selbstlern-Digi und vielleicht auch noch mit den Impulsen von Astrid Kumanus und der Olympiade, die jetzt vor der Tür steht.
Das sind physikalische Abläufe, hat sie uns ja erklärt. Und jetzt ist ja gerade sehr populär die Drehstoßtechnik. Statt zur Gleittechnik, wo ich einen relativ kurzen Weg zurücklege, über eine andere Technik eben die Kugel besonders weit befördere. Und bei der Drehstoßtechnik habe ich natürlich mehr Weg und kann mehr Beschleunigung aufnehmen. Mhm. Das war natürlich sehr interessant, sozusagen aus erster Hand von der Expertin das zu hören. Und da sind wir auf einmal in der Physik und der Mathematik und reden gar nicht mehr über Olympia. Ein Thema haben wir fast vergessen. So ein bisschen, wir haben ja über die antike Olympischen Spiele gesprochen. Und ich habe es so ein bisschen ausgespart und am Ende war es dann doch gar nicht so, denn die antiken Olympischen Spiele waren jetzt nicht unbedingt das Thema für Astrid Kumanus. Warum? Sie hat ja an den Olympischen Spielen in Athen teilgenommen, die in den Originalschauplätzen stattgefunden haben, mit Original sogar Kleidung und allem drum, Pipapo, die in dem Olympischen Stadion. Und da hat sie damals, ja, das war nicht ihr erfolgreichster Wettkampf, so drücken wir es mal aus. Mhm. Aber sie hat uns doch im Nachgang gesagt, habe ich ein bisschen geärgert, weil das Mikro schon aus war, dass es eine unheimliche Erfahrung war, in diese Historie hineinzugehen und diese Erfahrung zu machen.
Ja, da kam nochmal sehr viel Emotion von ihr rüber, ne, wie sie geschildert hat.
Absolut.
Diese Originalschauplätze und die Art von Demut, die sie auch empfunden hat, wirklich da in die alten, antiken Olympischen Stadien gehen zu können und da dann ihren Wettkampf abzuhalten. Auch sehr interessant. Aber weißt du was? Auch diese Art von, ich mache jetzt mal hier Gänsefüßchen, Scheitern, was sie da erlebt hat, ist ja wieder was, was ihre Resilienz weiter aufgebaut hat. Und das ist ja auch ein Thema, was wir bei unseren Schülern und Schülerinnen stellen. Wollen. Also von daher auch das ein Learning auf ihrem Weg in ihrer Karriere und all das hat sie zu der starken Frau gemacht, die sie heutzutage ist. Und ich denke, wir hatten im Gespräch viel Spaß mit der Astrid Kumanus. Ich wünsche jetzt allen unseren Hörern und Hörerinnen, dass sie sehr viel Spaß damit hatten und auf jeden Fall nächste Woche bei uns wieder einschalten. Und nicht vergessen, die Digis, schneller, höher, stärker, Olympische Spiele und Volumenformel der Kugel sind zum einen verlinkt direkt in den Shownotes. Da könnt ihr einfach direkt klicken und sie euch in den Unterricht ziehen. Und natürlich noch ganz wichtig, auch alle anderen Digis sind bis 31. August noch völlig kostenfrei auszuprobieren. Dafür geht ihr direkt auf die digis.de Homepage, die sich auch in den Shownotes befindet. Gerd und ich sagen Dankeschön und Tschüss. Und jetzt geht's los. Wir drücken die Daumen für unsere Athleten und Athletinnen in Paris bei den Olympischen Sommerspielen 2024.
Und auch wenn jetzt so viel spannende Sachen im Fernsehen passiert oder ich vielleicht sogar an den Olympischen Spielen in Paris teilnehme, abonniert unseren Kanal, bewertet unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge und seid immer die Ersten, wenn es heißt, hey Diggis, so geht Lernen heute.
Das war Hey Diggis, der Bildungspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel. Immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen.